ARD Sounds.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Der Planet brummt vor lauter Leben. In Wäldern, Wüsten und Meeren. Und jedes dieser Leben ist eine eigene Biografie, voller Spannung, Gefühlen und Abenteuern.
Der war ein ziemlicher Rumtreiber, ein Eigenbrötler, innovativ, aber eben dann leider vielleicht ein bisschen zu wild, zu abenteuerlich dann in Afrika.
She was very, very playful.
Sie war so verspielt, da war etwas an ihr, vielleicht weil ihr ihre Kindheit so früh geraubt worden war, dass sie dieses verspielte Wesen ihr Leben lang behalten hat.
Sie war größer als die meisten anderen und sie war irgendwie gespenstisch ruhig, hatte diese unglaubliche Präsenz.
Die meisten dieser Biografien bleiben von Menschen unentdeckt. Aber einige bringen Forscher jetzt ans Licht. Und von denen erzähle ich euch hier. Ich bin Jenny von Sperber und das ist mein Podcast über Lebensgeschichten aus der Wildnis. Namenlose Helden.
If you picture like a sunset.
Stell dir einen Sonnenuntergang hinter hohem Gras vor. Und durch das Gras bewegt sich ein Gepard und verschwindet langsam in der Ferne. Das ist einer der schönsten Anblicke, die ich je gesehen habe.
Die Geschichte von 784 ist eine Geschichte von unglaublicher Widerstandsfähigkeit.
Die beiden Geparden haben ihre Mutter so früh verloren. Wir haben nicht geglaubt, dass sie das überleben können.
784,
sie war ein ganz besonderes Tier. Geparden allgemein sind beachtliche Geschöpfe, die perfekte Mischung aus Anmut, Kraft und Eleganz.
Im Frühling 2019 verschwindet eine junge Gepardin aus Sambia spurlos. Sie ist eine der wenigen Geparden, die noch im Liuwa-Nationalpark leben. Jeder einzelne Gepard kann hier den Unterschied machen, zwischen Aussterben oder Überleben. Die Gepardin trägt deshalb schon seit kurz nach ihrer Geburt ein Halsband mit Sender. Einmal am Tag verrät dieser Sender ihren Standort. So können Ranger besser auf sie aufpassen und Biologen können ihr Leben und ihr Verhalten erforschen. Aber dann ist das Signal plötzlich weg. Die Gepardin und ihr Senderhalsband verschollen.
We never found her mom, but she was in.
Wir haben sie nie gefunden. Aber die Gepardin war in einem sehr guten Zustand, als sie plötzlich verschwand. Wir vermuten, dass es Wilderer waren.
Das Verschwinden dieser Gepardin ist ein besonderer Fall. Denn das Tier hinterlässt zwei kleine Töchter. Als die Mutter spurlos verschwindet, sind die gerade mal ein Jahr alt.
12 months is right at the edge of when a young cheetah can usually survive.
12 Monate, das ist so gerade eben das Alter, in dem junge Geparden ohne Mutter überleben können. In anderen Gebieten, wie der Serengeti zum Beispiel, ist es nicht ungewöhnlich, dass sie dann schon langsam selbstständig werden. Aber in Sambia bleiben die Jungen oft noch doppelt so lange bei der Mutter. Sie werden erst mit 18 bis 24 Monaten unabhängig.
Normalerweise entscheidet die Mutter, wann die Kinder fit für die Wildnis sind. Spätestens, wenn sie wieder schwanger ist, verlässt sie ihre Kinder. Aber diese beiden Waisen können noch lange nicht alles, was sie können müssten, um für sich selbst zu sorgen. Eines der beiden Katzenmädchen hat wenige Wochen vor dem Verschwinden der Mutter auch ein Sendehalsband bekommen. Die Forscher geben ihr die Nummer 784.
Wir haben 784 beobachtet, seitdem sie auf der Welt war. Wir hatten ja schon ihre Mutter besendet und wussten deshalb genau ihr Geburtsdatum. Und da kann man einfach nicht anders, als so ein Tier richtig in sein Herz zu schließen, während es aufwächst.
Das ist die Biologin Anna Kassler.
Ich würde mich gern als eine Art große Schwester für 784 beschreiben. Aber wahrscheinlich interessiert sie sich nicht besonders für mich.
Anna arbeitet beim Zambian Carnivore Program. Das ist ein Naturschutzprogramm, das sich in Sambia um die großen Fleischfresser kümmert, die dort leben. In Liuwa sind das Geparden, Hyänen und Wildhunde. Und auch Löwen sind im Nationalpark wieder neu angesiedelt worden. Vor 20 Jahren war in Liuwa nämlich nur noch eine einzige einsame Löwin übrig. Aber Anna Kossler liebt am meisten die Geparden.
They're this incredible blend of grace and power and strength and speed.
Sie sind einfach diese unglaubliche Mischung aus Eleganz, Stärke und Geschwindigkeit, wobei sie auch richtige Angsthasen sind, Ballerina und Ferrari in einem. Ich habe schon Geparden beobachtet, die sich vor ihrem eigenen Pups so erschreckt haben, dass sie aus dem Schlaf hochgefahren sind und 100 Meter weit weggerannt. Sie haben immer Angst, dass irgendwas Größeres, Stärkeres auftaucht, um sie zu holen.
They're always afraid that something bigger and stronger and scarier is going to come for them.
Diese innere Anspannung, die ständige Aufmerksamkeit, das haben auch 784 und ihre Schwester schon ganz gut drauf. Und es hilft ihnen, denn jetzt haben sie keine Mutter mehr, die sie beschützt. Anna und ihr Team tun alles, was sie können, um den beiden Waisenkindern zu helfen.
I am part of a suite of people that certainly help look out for.
Ich bin Teil des Teams, das auf 784 aufgepasst hat. Ich erforsche das Leben der Geparden und versuche zu verstehen, was Geparden brauchen, um zu überleben. Mit diesem Wissen versuchen wir dann, Gebiete zu erhalten, in denen Geparden noch leben können.
Davon gibt es nicht mehr besonders viele auf der Erde. Die Raubtiere brauchen nämlich riesige Gebiete, um sich als Population selbst erhalten zu können und auf Dauer zu überleben. Es gibt Gepardenuntergruppen, wie die asiatischen Geparden im Iran, die deshalb so gut wie ausgestorben sind. Geparden brauchen mehrere tausend Quadratkilometer große Streifgebiete.
And so they actually sort of fill this interesting ecological niche where they're sort of near the top of the food chain.
Geparden sind zwar Raubtiere, stehen aber nicht ganz oben in der Nahrungskette, weil sie selbst von größeren Räubern gejagt werden, wie zum Beispiel von Wildhunden. Sie brauchen also nicht nur viel Platz, wo sie genug große Tiere zum Fressen finden, sondern sie müssen auch ständig um ihre eigenen Feinde herum navigieren.
Und es gibt noch einen interessanten Grund, warum Geparden so viel Fläche brauchen.
Weil sie eine Art sind, die relativ selten ist. Und wenn sie fortbestehen will, wie jede andere Art auch, müssen sich Männchen und Weibchen treffen.
Das ist Jörg Melzheimer. Er ist Gepardenforscher am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Und er hat untersucht, wie Gepardenpaare sich finden. Obwohl sie ja nur einzeln durch ihre riesigen Jagdgebiete streifen. Also, um Partner zu treffen, laufen Geparden weite Strecken zu ganz bestimmten Orten. Meistens sind das Bäume. Die sind so eine Art Stammtreffpunkt. Und an diesen Bäumen tauschen die Großkatzen Informationen aus und beschnuppern mögliche Partner. Wenn jetzt der Lebensraum für Geparden immer kleiner wird, dann verschwinden auch diese Treffpunkte. Und damit die uralte Möglichkeit, sich kennenzulernen.
Und dann kann tatsächlich der Fortbestand der Art gefährdet sein.
Heute sind Geparden von den großen Katzenarten in Afrika die seltensten. Etwa 6.500 gibt es noch, aber verteilt auf verschiedene Gebiete und Untergruppen.
Also es gibt eigentlich nur noch eine richtig große, gut funktionierende Population, grenzübergreifend zwischen Namibia und Botswana. Die allerdings lebt im Wesentlichen auf kommerziell genutztem Farmland, wo sie natürlich nicht immer willkommen ist und wo es deswegen entsprechend auch immer wieder Verluste gibt, weil Farmer sozusagen Geparde dann schießen, weil sie ein Problem für ihre Rinder oder für ihre Einkommensquelle sozusagen sind.
Im Liuwa-Nationalpark, wo das Waisenkind 784 lebt, gibt es keine Viehzüchter, die auf Geparden schießen. Aber trotzdem sind die Raubkatzen auch da bedroht.
In diesen Nationalparken führt es dazu, dass die Populationen zunehmend gemanagt werden müssen, weil sie eben fast zu klein sind, um von alleine zu überleben und auch so ein genetischer Austausch gar nicht mehr stattfindet. Weshalb wir also so ein ziemlich starkes Management dieser Populationen brauchen, also immer wieder neue Tiere reinbringen müssen, um da auch den genetischen Austausch zu gewährleisten.
Deshalb kommt es auf jeden einzelnen Geparden an, auch auf 784 und ihre Schwester. Der Liuwa-Nationalpark wäre für sie prinzipiell gutes Gepardenland, aber...
You may have a good habitat, like a pristine.
Du kannst perfekte Lebensräume haben, unberührte, offene Ebenen mit kleinen Wäldern dazwischen wie hier in Liuwa. Aber wenn es nicht genug Beutetiere gibt, wenn das Gebiet nicht auch für die perfekt ist, bringt das nichts. Der Verlust von Lebensraum und von Beute, das sind die großen Bedrohungen für Geparden. Und wenn es damit so weitergeht, dann haben wir in 10 Jahren nur noch die Hälfte der gut 6000 Geparden auf der Welt.
Das ist Dan Smith. Er war 10 Jahre lang Projektleiter in Liuwa. Er hat 784 das Sendehalsband umgelegt und hat mit Anna versucht, nach dem Tod ihrer Mutter auf sie aufzupassen.
Man konnte sie sofort erkennen. Nicht nur, weil sie wie jeder Gepard ein einmaliges Punktemuster hatte. 784 hatte auch ein besonders dunkles und schmales Gesicht.
Dan ist auch Wildtierbiologe und er will wissen, wie junge Geparden überleben, wenn sie selbstständig werden, also wenn sie sozusagen von zu Hause ausziehen. Das ist nämlich die Zeit, in der normalerweise viele Gepardenkinder sterben. Und wenn man genau wüsste, was sie in dieser Zeit brauchen, dann könnte man ihnen das Leben vielleicht leichter machen.
Um rauszufinden, wie es den jungen Geparden geht, wenn sie unabhängig werden, müssen wir ihnen Sendehalsbänder geben. Sonst würden wir sie nie wiedersehen. Nicht, weil sie sofort tot sind, sondern weil man sie einfach nicht mehr sieht. Sie sind zu gut getarnt, sogar in einer so offenen Landschaft wie in Liuwa.
Mit den Sendehalsbändern können die Forscher die Tiere sozusagen remote beobachten. Sie können per Satellit einstellen, wie häufig ihnen das Halsband den Standort schicken soll und über Jahre hinweg verfolgen, was die Geparden so machen. Nur wenn sie konkrete Daten haben, können sie auch etwas für die Geparden erreichen, sagt Anna.
Wenn wir finanzielle Unterstützung brauchen oder juristische oder wenn wir in der Community mehr Engagement brauchen, immer müssen wir genau belegen können, was die Gefahren für die Tiere sind, welche Faktoren dazu führen, dass die Population kleiner wird. Deshalb erforschen wir ihr Leben, ihre Ökologie, was sie jagen, wo sie jagen und wie erfolgreich. Dann können wir daraus ein Bild zusammenpuzzeln, das wir bewahren müssen.
Als die Mutter von 784 plötzlich verschwindet, machen sich die Wissenschaftler richtig Sorgen. Sie glauben nicht daran, dass die beiden Waisenkinder das allein schaffen.
Plötzlich war es nur noch 784 und ihre Schwester. Und sie waren voll auf ihre eigenen Fähigkeiten angewiesen, nicht mehr auf die der Mutter.
Die Forschenden sind sich ziemlich sicher, dass diese Fähigkeiten noch nicht ausreichen für das Überleben in der Wildnis. Es gibt noch so vieles, das nur die Mutter ihnen hätte beibringen können.
Sie müssen lernen, wie nah sie sich an Beute heranschleichen und ab wann sie anfangen, die Beute zu jagen, wie sie manövrieren. Aber auch wenn sie die Beute erwischt haben, wie ersticken sie die Beute? Wo müssen sie drücken, um sie effektiv zu töten? Wenn sie zu weit seitlich beißen, wird das Tier nicht gleich sterben und Geräusche machen und dann könnten Hyänen oder Löwen kommen und die Beute stehlen. Das alles lernen Gepardenkinder in diesem Alter von ihrer Mutter. Sie jagen dann erstmal zusammen. Das ist übrigens super interessant zu beobachten. Sie versuchen es immer und immer wieder, monatelang.
784 und ihre Schwester hatten keine Zeit mehr, all das mit der Mutter zu trainieren. Aber immerhin haben sie die Mutter dabei oft beobachtet.
Am Anfang sind die Kinder wie so kleine wuschelige Footballbälle, die immer hinter der Mutter rumhopsen und schauen, schauen, schauen.
Als ihre Mutter nicht mehr zu ihnen zurückkommt, gibt es niemanden mehr, von dem sie lernen können. Und niemanden, der ihnen Fressen bringt. Sie müssen selber versuchen, Beute zu machen.
Hunger ist ein höllischer Anreiz. Die Schwestern haben immer wieder versucht, irgendwas selber zu jagen. Viel zu große Tiere, bei denen sie keine Chance hatten.
Sie haben wirklich gekämpft, waren ganz schön abgemagert. Aber sie waren erstmal nicht am Verhungern.
Einen Vorteil haben 784 und ihre Schwester nämlich. Sie sind zu zweit. Und zusammen jagt es sich einfacher als allein. Es kommt öfter vor in der Wildnis, dass Geschwister zuerst ein paar Monate zusammenbleiben. 784 und ihre Schwester machen zusammen eine Entdeckung, die sie rettet. Buschhasen. Das sind ziemlich kleine Tiere, kleiner als unsere europäischen Feldhasen und lange nicht so ergiebig wie eine Antilope. Aber Buschhasen sind besser als nichts.
Sogar für so einen kleinen einjährigen Geparden sind diese Buschhasen etwas, was sie kriegen können. Ich glaube, am Anfang hatten sie einfach Glück und ein paar von denen gekriegt. Sie sind einfach rumgestreunt, haben die aufgescheucht und festgestellt, dass sie sie töten können. Und dann sind sie gezielt losgelaufen in die Gebiete, wo es viele Buschhasen gibt.
Die beiden können sich dank der Buschhasen eine Weile ganz gut über Wasser halten. Dass immer mal wieder Biologen auf einem Motorrad vorbeikommen und sie aus einiger Entfernung bei der etwas ungeschickten Jagd beobachten, das stört sie nicht weiter. Sie gewöhnen sich daran.
Wir wollten schauen, wie sie sich verhalten, wie ihr Bauch ausschaut, ob sie genug fressen. Wir sind manchmal den ganzen Tag in ihrer Nähe geblieben, um zu sehen, was sie jagen, ob sie schon Oribis jagen, diese kleinen Antilopen, oder ob sie da noch scheitern.
Die Autos und Motorräder, in denen die Wissenschaftler auftauchen, sind für die Gepardenkinder ungefährliche Gegenstände. Nur Fußgänger machen sie nervös. Wenn sie die in der Ferne sehen, drehen sie sofort um und verschwinden im Gras.
Sie können meilenweit sehen, ob sich irgendwas im Gras anders bewegt als das Gras selbst. Während sie sich bewegen, scannen sie permanent mit den Augen die Umgebung und schauen nie auf den Boden.
Und sie machen dabei so gut wie keine Geräusche. Geparden sind kleine Raubkatzen und können selber zur Beute werden. Deshalb haben 784 und ihre kleine Schwester von Anfang an gelernt, so leise wie möglich zu sein.
Geparden hörst du nie. Sie machen zwar schon Geräusche, wenn sie einander suchen, aber niemand würde diese Geräusche einem Raubtier zuschreiben. Es klingt eher wie ein Vogel. Löwen, die dieses Piepsen hören, denken bestimmt, das ist ein Vogel.
Über das Sendehalsband von 784 können die Forscher die Gepardenkinder immer wieder finden. Und bald merken sie, die kleinen Buschhasen sind langsam zu wenig zum Sattwerden. Dann beobachtet einer der Wissenschaftler, wie den Schwestern etwas Großartiges gelingt.
Das war an einem Tag, so gegen Mittag, als ich den Schwestern gerade gefolgt bin. Wir haben uns noch Sorgen gemacht, weil die immer noch so schlecht gejagt haben. Aber an dem Tag haben sie einen Ducker, eine kleine Antilope, durch den Wald verfolgt.
Das ist Kings Chimungo. Er ist in einem anderen Teil von Sambia aufgewachsen und nach Liua gekommen, weil er beim Sambia Carnivore Program arbeiten wollte. Die erste Antilopenjagd von 784 zu beobachten, das war eines seiner schönsten Erlebnisse dort, sagt er.
Der Ducker war allerdings ein bisschen zu weit weg. Deshalb konnte er entkommen und ist in ein Wasserloch gesprungen. Aber eins von den beiden Gepardenkindern ist hinterher ins Wasser gegangen und die andere hat ihm am Ufer aufgelauert. Das war so ein wunderbarer Tag. Es war klasse zu sehen, wie ausdauernd die hinter dem Ducker her sind. Ich meine, es war mittags, da machen die meisten Geparden Jagdpause. Aber die Schwestern hatten eben Hunger.
Ich bin mir sicher, 784 war total aufgeregt, als sie ihren ersten vernünftigen Ducker gerissen hat. Und das war der Moment, wo wir alle gedacht haben, oh mein Gott, sie wird es schaffen. Sie hat's kapiert. Sie zieht das jetzt durch.
Aber die Forscher täuschen sich wieder. Eines Tages fahren sie los, um nachzuschauen, wie es den Schwestern geht.
Bis dahin haben wir sie immer zusammen gesehen. Sie haben zusammen geschlafen, sind zusammen rumgelaufen, haben zusammen gejagt. Als 784 plötzlich allein war, hat uns das überrascht. Sie waren ja zusammen, um sich gegenseitig zu beschützen und zu helfen. Aber an diesem Tag war 784 plötzlich allein.
Anna vermutet, dass die kleine Schwester einfach nicht stark genug war, nicht geschickt genug.
Jagen zu lernen ist schwierig, insbesondere ohne Mutter, die einem zeigt, wie das geht. Und die kleine Schwester hat den Dreh nie so richtig effektiv rausgekriegt.
Von jetzt an ist 784 ganz allein. Anna beobachtet sie von ihrem Motorrad aus so oft sie kann und lernt sie immer besser kennen. 784 gewöhnt sich an Annas Gesellschaft.
Sie hat ja Menschen gesehen von dem Moment an, als sie ihre Grube verlassen hat. Sie war ja schon ziemlich entspannt in der Nähe von Fahrzeugen. Wir waren eben wie ihre Schutzengel, die auf sie aufgepasst haben. Einmal hatte ich unter einem Baum angehalten und als der Schatten immer weniger wurde, bin ich 50 Meter weiter zum nächsten Baum gefahren. Mir war nicht aufgefallen, dass ich meinen Rucksack bei dem ersten Baum vergessen hatte. 784 hatte mich beobachtet und plötzlich läuft sie rüber, schnuppert am Rucksack rum und fängt an, auf den Gurten rumzukauen und sie rumzustupsen. Sie kam mir vor wie ein Hund. Sie war so herrlich neugierig und verspielt.
784 jagt immer erfolgreicher und wird eine gut genährte, gesunde Gepardenfrau, wie ihre Mutter. Aber auch als ausgewachsene Gepardin ist sie immer in Gefahr. Denn auch im Nationalpark gibt es Menschen, die Fallen aufstellen.
The snares are being set by people that are hungry.
Die Fallen werden von Menschen aufgestellt, die Hunger haben. Eigentlich wollen die meistens Gnus fangen oder vielleicht auch Antilopen. Das Fleisch können sie auf dem Markt verkaufen. Aber diese Fallen sind eben leider auch genau die richtige Größe für Geparden und Hyänen. Und die Wilderer wissen, dass sie auch das Gepardenfell auf manchen Märkten gut verkaufen können. Manche Geparden schaffen es, sich aus den Fallen zu befreien, aber dann sind sie verwundet. Und Geparden sind vielleicht irre schnell, aber nicht besonders stark.
Es liegt wohl auch an der Geschichte von Liuwa, dass Menschen hier immer noch wilde Tiere fangen, sagt Kings Chimungu. Das, was heute Nationalpark ist, war nämlich früher Jagdgebiet des Königs. Menschen sind extra hierher gekommen, um zu jagen. In den Augen vieler älterer Menschen, erzählt er, wäre das Jagen hier deshalb ganz normal. Tiere könnten sowieso auf sich selbst aufpassen, sagen sie. Schließlich wären sie so, wie sie sind, von Gott erschaffen. Kings versucht mit den Menschen, die in Liuwa leben, zu sprechen und ihnen zu erklären, wie wertvoll diese letzten Geparden sind und wie sehr sie auf Hilfe angewiesen sind.
In Liuwa leben in diesen Gebieten eben auch Menschen. Sie müssen sich das Land teilen.
Nur wenn die Bewohner die Geparden als ihre Schützlinge und Teil ihres Lebensunterhalts sehen, haben Geparden hier eine Chance zu überleben.
Es gibt viele Bemühungen, die Einstellung der Menschen hier zu ändern. Weg von der traditionellen Auffassung, dass man die Tiere jagt, um davon zu leben. Hin zum Verständnis, dass heute der Schutz dieser Tiere eine Einkommensquelle ist.
Touristen und Kamerateams interessieren sich eben für lebendige Geparden, nicht für Tote. Für Kings selber war der Schutz von Wildtieren immer wichtig. Schon als Schulkind hat er davon geträumt, sich für die Wildtiere in seinem Land einzusetzen.
Ich habe mich schon als Kind nicht gesehen, wie ich mal in einem Krankenhaus arbeite oder als Polizist. Ich konnte mir nur vorstellen, mit Tieren zu arbeiten.
Ungefähr 3 Jahre nach ihrer Geburt zeigen die Halsbanddaten von 784, dass sie auffällig lange an einem Ort bleibt. Und dass sie sich, wenn überhaupt, nur sehr kurz von diesem Punkt entfernt. 784 hat Junge bekommen. Und die verlässt sie in den ersten Wochen fast gar nicht oder nur ganz kurz, um zu jagen. Am Anfang wiegen die Katzenbabys gerade mal so viel wie ein Stück Butter. Und noch sind sie blind. Sie bleiben dicht aneinander gekuschelt in einer geschützten Kuhle liegen oder in einer kleinen Höhle, je nachdem, wo 784 sie geboren hat. Dieser allererste Lebensabschnitt von Gepardenkindern ist noch riskanter als die Jugendjahre. Im Durchschnitt kommen gerade mal ein Drittel der Babys durch. Dazu kommt, 784 hat noch keine Ahnung, wie man Kinder großzieht.
Muttersein ist ja etwas, was man erst lernen muss. Das ist bei menschlichen Müttern doch genauso. Es gibt kein Tutorial. Man muss es Stück für Stück selber rausfinden, wie das geht. Für Gepardenmütter bedeutet das, dass sie mit ihren ersten Würfen nicht so erfolgreich sind. Sie probieren es erst mal aus. Kann ich die Kinder da einfach liegen lassen, wenn ich ihnen was zum Fressen hole? Oh, dann holt sie ein Löwe und frisst sie auf. Geht wohl nicht. Es ist ganz normal, dass die Jungen zum Beispiel von einer Schlange gefressen werden oder von einer Hyäne.
Vermutlich ist den ersten Kindern von 784 genau das passiert. Noch bevor die Kinder das Versteck zum ersten Mal verlassen haben. Mit 6 Wochen ungefähr. Und noch bevor die Forscher die Jungen mit eigenen Augen sehen können, ist die Gepardin wieder lange Strecken im Nationalpark allein unterwegs.
Oh man.
Sie macht 4, schlägt sich durch und durchstreift verschiedene Gebiete des Parks. Sie ist jetzt 4 Jahre alt.
In places like Liuwa, where 784.
Liuwa ist zwar ein ziemlich großer Park, aber für Gepardenstandards ist er nicht gerade groß. Deshalb überlappen sich die Gebiete von Geparden hier. Normalerweise gehen junge Geparden weit weg, wenn sie erwachsen werden und sich neue Gebiete suchen. Die Männchen vor allem. Weibchen bleiben manchmal auch nah an dem Gebiet ihrer Mütter.
Und dann kommt auch von 784 plötzlich kein GPS-Signal mehr. Nicht mal eines, das sich nicht mehr bewegt und das anzeigen würde, dass sie gestorben ist. Ihr Halsband sendet überhaupt keine Signale mehr.
unexpectedly. We were absolutely heartbroken. We thought, oh no, maybe she's been poached.
Das kam unerwartet. Uns hat es echt das Herz gebrochen. Wir haben gedacht, oh nein, das waren Wilderer, die das Halsband zerstört haben. Oder vielleicht wurde sie von einer Hyäne gerissen. Die haben starke Kiefer, mit denen sie sogar Oberschenkelknochen von Gnus zerkauen können. Ein GPS-Halsband ist nichts dagegen. Wir waren richtig fertig.
Anna und Dan hoffen noch, dass es nur die Batterie im Senderhalsband ist, die den Geist aufgegeben hat. Sie organisieren ein kleines Flugzeug, um 784 mit Hilfe einer Antenne über Funkwellen zu finden. Die müsste das Halsband noch empfangen, auch ohne Batterie. Aber die Gepardin bleibt verschwunden.
We thought, oh, she must have passed away.
Da waren wir uns sicher, dass sie gestorben war.
Die Forscher vom Zambia Carnivore Program haben viel gelernt durch das Leben von 784. Sie konnten Daten über das Überleben junger Geparden in Liuwa sammeln, die unterschiedlichen Bedrohungen verstehen, denen die Jungen ausgesetzt sind, und Ranger gezielt dort einsetzen, wo sie am gefährdetsten sind. Sie haben auch genau beobachten können, wie junge Geparden das Jagen lernen und was dabei alles schiefgehen kann. Je besser Forscher in Afrika verstehen, wie sich das Verhalten von Bewohnern, Touristen oder Farmern auf die Tiere auswirkt, desto besser können sie die letzten Geparden bewahren, die schnellsten Landtiere der Welt. Vor allem aber haben Kings, Anna und Dan gelernt, was so ein Waisenjunges wie 784 alles überleben kann.
Her story is quite remarkable.
Ihre Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Sie zeigt, wie widerstandsfähig Geparden sein können. Und das gibt Hoffnung für die Zukunft.
Und dann? Gegen Ende des Jahres 2024 die Überraschung. Ein Beobachtungsflug empfängt ein Signal.
Es war kompletter Zufall. Die haben ihr Signal gehört, sind tiefer geflogen und haben sie echt gesehen. Das war eine ziemlich abgelegene Gegend, wo es wenig Forscher gibt oder Ranger. Sie war da ganz früher schon mal mit ihrer Mutter gewesen.
Zufall auch, dass das Flugzeug ihr Funksignal noch gespeichert hat, das man per Antenne finden kann, wenn das GPS kaputt ist. Eigentlich geht es bei diesem Beobachtungsflug nämlich um die Erforschung von Gnus. Der Pilot fliegt tiefer, damit sie das Gras absuchen können.
Das war 1,5 Jahre, nachdem wir ihr Signal verloren hatten. Plötzlich haben wir sie entdeckt, im Westen des Parks. Sie sah gesund aus. Ja, wir glauben, sie lebt immer noch.
Seitdem haben Anna, Kings und Dan ihre Gepardin nicht wiedergesehen. Auch ein neues Halsband konnten sie ihr bisher nicht geben. Sie lebt weiter, wild und unbeobachtet, irgendwo am Rand des Nationalparks.
Wir hoffen, dass sie jetzt gerade da draußen ist und vielleicht ihre Kinder großzieht.
Sie zieht das jetzt durch. Sie lebt.
She's still pulling through and alive.
Das war mein Podcast über bisher unentdeckte Tierbiografien. Ich bin Jenny von Sperber und wenn ihr euch auch für die anderen Lebensgeschichten aus der Wildnis interessiert, dann schaut mal in unsere Shownotes. Die Geschichten von einer Rekordhirschkuh und einem verirrten Storch.
IQ. Wissenschaft und Forschung.